Also freut mich, dass ihr alle hier seid im Juni und der Verlockung der Buddy widerstanden habt. Weil wir haben etwas sehr Wichtiges, sehr Interessantes, das uns alle betrifft. Es geht heute Abend um die Vorratsdatenspeicherung, die wirklich alle betrifft, und die Kabelaufklärung, die vielleicht im Moment gerade die Leute hier nicht betrifft, aber alle im Stream betrifft sie sehr, weil der Stream geht einmal durch Deutschland, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das reicht schon für die Kabelaufklärung. Der Ablauf ist wie gewohnt etwa eine Stunde, in der wir auch mit Stream und Aufzeichnung sind. Danach diskutieren wir hier in kleiner und lockerer Runde weiter. Die Bar öffnet dann nach dieser Stunde auch wieder. Ich möchte mich nicht nur beim Publikum hier herzlich bedanken, sondern auch beim Debattierhaus Karl der Große, das uns den Saal zur Verfügung stellt. Die WOTS, die freundlicherweise das Inserat für uns jeweils publiziert. Und das VOG, das eben Streaming-Server zur Verfügung stellt, die in Deutschland stehen, wie wir gelernt haben. Die Gäste, die uns über Kabelaufklärung und Vorratsdatenspeicherung erzählen werden und mit denen wir danach diskutieren können, was da genau passiert, sind zum einen Anna Walter. Sie ist Legal Counsel der Digitalen Gesellschaft und studiert Recht im Masterstudium mittlerweile. Und dann haben wir Viktor Györfi, er ist Rechtsanwalt hier in Zürich, ebenfalls Mitglied der Digitalen Gesellschaft, sogar im Vorstand, und vor allem vertritt er die Beschwerdeführerinnen in beiden Verfahren, über die wir heute Abend sprechen werden. Herzlichen Dank, seid ihr hier. Begrüßt Sie mit einem herzlichen Applaus und dann freut mich zu hören, was ihr uns zu erzählen habt. Danke.
Ja, wer hat mit wem telefoniert und wo war das Handy während der Zeit? Wer hat wann seine E-Mails gecheckt und wer hat die E-Mails gesendet? Wer hat welche IP-Adresse gebraucht? Wer hat welche Webseite aufgerufen und wer hat sich zur gleichen Zeit am gleichen Ort befunden? All diese Fragen lassen sich mit der Vorratsdatenspeicherung beantworten. Bei der Vorratsdatenspeicherung müssen alle Anbieterinnen von Post-, Telefon- und Internetdiensten in der Schweiz das Kommunikationsverhalten von ihren Kundinnen für 6 Monate aufzeichnen. Also wer wann wo mit wem kommuniziert hat, wird gespeichert, und zwar völlig verdachtsunabhängig. Wenn dann ein konkreter Verdacht auf ein Vergehen oder Verbrechen besteht, dann dürfen die Strafverfolgungsbehörden auf Anfrage diese Daten erhalten. Und eigentlich braucht es dafür, also nicht eigentlich, es braucht dafür eine Genehmigung vom Zwangsmaßnahmengericht, die erfolgt aber erst nachträglich. Also die Strafverfolgungsbehörden erhalten die Daten schon und erst dann erfolgt die Genehmigung. Das Problem einerseits ist, dass alle Verbrechen und Vergehen unter die Vorratsdatenspeicherung fallen, also nicht nur zum Beispiel sehr, sehr schwere und schwerste Kriminalität, sondern wirklich jedes leichte Vergehen fällt schon unter die Vorratsdatenspeicherung. Und der EuGH, also der Europäische Gerichtshof, der hat entschieden, dass das in der EU grundrechtswidrig ist, also dort ist eine flächendeckende Vorratsdatenspeicherung für alle Verbrechen und Vergehen grundrechtswidrig. Und zum anderen müssen bei der Vorratsdatenspeicherung, gibt es keine Statistiken, wo sagen, dass mit der Vorratsdatenspeicherung eine höhere Aufklärungsquote von Verbrechen oder Vergehen stattfindet. Nicht nur Strafverfolgungsbehörden, sondern auch der Nachrichtendienst hat Zugriff auf diese Daten, wenn eine Gefährdung von der äußeren oder inneren Sicherheit vorliegt. Die Vorratsdatenspeicherung verletzt Grundrechte. Einerseits ist das der Schutz der Privatsphäre, die Medienfreiheit, die Meinungsäußerungsfreiheit, aber auch die Bewegungsfreiheit und die Unschuldsvermutung, die hier tangiert werden. Und sie verstößt auch gegen datenschutzrechtliche Grundsätze, einerseits das Datenminimierungsprinzip und andererseits auch das Zweckbindungsprinzip. Und zu guter Letzt betrifft es jegliche Kommunikation, und darunter fallen eben auch der Anruf an die Anwältin oder der Kontakt mit einer Journalistin. Und unter den journalistischen Quellenschutz fallen eben nicht nur konkrete Inhalte, sondern jegliches Treffen, jegliche Kommunikation zwischen Journalistin und Quelle fallen schon unter den Quellenschutz. Und das zeigt eben, dass die Vorratsdatenspeicherung hier keinen Unterschied machen kann und darum der journalistische Quellenschutz und auch das anwaltliche Berufsgeheimnis eigentlich gar nicht gewährleistet werden können. Und damit verstoßt die Vorratsdatenspeicherung gegen die Grundrechte. Und deshalb führen wir ein Verfahren gegen die Vorratsdatenspeicherung. Hier sehen Sie einen Überblick von dem Verfahren. Zuallererst haben 6 Beschwerdeführerinnen ein Gesuch gestellt beim Dienst ÜPF, das ist der Dienst Überwachung, Post- und Fernmeldeverkehr. Und dort haben sie einerseits ersucht, dass der Dienst ÜPF keine Daten auswertet von ihnen und andererseits haben sie ersucht, dass die jeweiligen Fernmeldeanbieterinnen ihre Daten nicht mehr senden müssen. Der Dienst ÜPF hat das Gesuch dann abgelehnt und daraufhin wurde Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben. Und zwar einerseits wurde bemängelt, dass es eben die Grundrechte verletzt, dann, dass keine genügende gesetzliche Grundlage gegeben ist, weil aus dem Gesetz gar nicht genau klar wird, welche Daten überhaupt erhoben werden dürfen. Und eben dieser journalistische Quellenschutz und das Anwaltsgeheimnis. Das Bundesverwaltungsgericht hat dann die Beschwerde ebenfalls abgelehnt. Und dann wurde sie ans Bundesgericht weitergezogen. Das Bundesgericht hat die Beschwerde ebenfalls abgelehnt, aber immerhin bestätigt, dass es ein Recht auf Datenauskunft nach dem Datenschutzgesetz gibt für die Vorratsdatenspeicherung. Weil bis anhin haben die Fernmeldeanbieterinnen das Datenauskunft bei der Vorratsdatenspeicherung verweigert. Und hier hat das Bundesgericht gesagt, man hat ein Recht auf Datenauskunft auch bei der Vorratsdatenspeicherung. Und nun ist die Vorratsdatenspeicherung am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dem EGMR, hängig. Das wurde 2018 eingereicht und dann haben wir sehr lange nichts mehr gehört. Und jetzt im Herbst kam die Aufforderung vom EGMR an die Schweiz, Stellungnahme zu beziehen. Sie haben einerseits einen Fragekatalog erhalten, wo sie zu den einzelnen Grundrechten Fragen beantworten sollten. Und das ist jetzt der aktuelle Stand des Verfahrens. Die Schweiz hat jetzt ihre Stellungnahme eingereicht und dort rügt sie vor allem, dass man eine Unterscheidung zwischen verwaltungsrechtlichen und strafprozessualen Fragen machen sollte. Also einerseits wird die Vorratsdatenspeicherung im BÜPF geregelt, das ist das Bundesgesetz zur Überwachung von Post- und Fernmeldegesetzen, und andererseits in der StPO, also strafprozessrechtlich. Und Sie sagen, die Frage nach dem, ob die Fernmeldeanbieterinnen ihre Daten an die Strafverfolgungsbehörden weiterleiten dürfen, ist eben eine strafprozessuale Frage und die wird in der aktuellen Verhandlung nicht behandelt. Das ist Ihr Standpunkt. Wir haben nun Zeit, bis zum 30. Juni Stellungnahme einzureichen, wo wir natürlich sagen werden, dass diese Unterscheidung gar nicht funktioniert, weil wenn man Daten speichert, muss man sich immer fragen, zu welchem Zweck werden sie überhaupt gespeichert? Und da muss man dann auch fragen, und das zum Fragen, zu welchem Zweck, stellt sich dann die Frage, wie schwer ist der Grundrechtseingriff? Und dafür muss man natürlich die strafprozessualen Fragen anschauen und sehen, dass eben zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung, wie gesehen, auch bei leichten Vergehen vorkommt. Und deshalb kann man hier gar keinen Unterschied machen zwischen diesen verwaltungsrechtlichen und strafprozessualen Fragen. Genau, das ist der aktuelle Stand vom Verfahren Vorratsdatenspeicherung.
Das zweite Verfahren, das wir lanciert haben, zeitlich später, ist ein strategisches Verfahren gegen die Kabelaufklärung. Kabelaufklärung bedeutet, so salopp gesagt, dass der Nachrichtendienst des Bundes Mini-NSA spielen will, also ganze Datenleitungen komplett auslesen und automatisiert auswerten mit Computer, wenn es dann irgendeinen Hit gibt, mit einer Übereinstimmung mit Suchbegriffen, dann wird das weiter bearbeitet und gelangt dann je nachdem fix in die Speichersysteme des Nachrichtendienstes. Als Voraussetzung im Gesetz ist vorgesehen, dass das grenzüberschreitende Leitungen aus netzgebundenen, leitungsgebundenen Netzen umfasst. Also die Idee ist, dass man Signale ausleitet, die irgendwie über die Grenze gehen. Oder die Idee noch dahinter ist eigentlich, dass man Kommunikation erfasst, die entweder durch die Schweiz hindurchgeht oder zwischen Kommunikationsteilnehmenden stattfindet, bei denen die eine Person in der Schweiz ist, die andere im Ausland. Allerdings entspricht das nicht der Internet-Topografie. Dieses Konzept, also grenzüberschreitende Leitungen, die findet man. Aber wer dann effektiv die Kommunikationsteilnehmenden sind, das ist oft schwierig oder unmöglich festzulegen. Also wie Daniel eingangs erwähnt hat, der Stream dieser Veranstaltung hier, der geht über Deutschland und in die Schweiz. Das ist also technisch gesehen dann ein grenzüberschreitendes Signal. Wenn das aber eine Person dann diesen Stream schaut, die in der Schweiz sitzt, und wir schauen jetzt uns hier als die einen Kommunikationsteilnehmenden an und diese Person als die andere, dann ist es ja Schweiz-zu-Schweiz-Kommunikation. Das Konzept ist ungefähr so, also man überlegt sich, primär wird es ja Kommunikation sein von Personen in der Schweiz, wirklicher Transit, der ist eher selten. Dort, wo die Kommunikation dann eben auch übers Ausland geht, also irgendwie auf der Gegenseite ausländische Server beteiligt sind, wird das vom Zentrum für elektronische Operationen, vom ZTO, ausgeleitet, automatisiert ausgewertet. Das betrifft nicht alle Leitungen, aber bestimmte ausgewählte. Und die Hits, die werden dann manuell angeschaut und wenn man denkt, ja, das könnte etwas Relevantes sein, wird es an den Nachrichtendienst des Bundes weitergeleitet, der das weiter analysiert, speichert, dann natürlich auch mit ausländischen Diensten tauscht. Also das ist dann ein Angebot des Schweizer Nachrichtendienstes auf der internationalen Tauschbörse der Nachrichtendienste, wo man etwas anbieten will, wenn man von ausländischen Diensten wiederum etwas bekommen will. Und es kann auch an andere Stellen gehen, insbesondere an die Strafverfolgungsbehörden. Wir haben das Verfahren analog gestartet. Hier haben wir ein Gesuch gestellt an den Nachrichtendienst des Bundes, wo wir verlangt haben, diese Funk- und Kabelaufklärung, also die Funkaufklärung ist eigentlich ein bisschen das Analoge, aber bezieht sich dann vor allem auf Satelliten, dass das zu unterlassen sei, dass wir eine Mitteilung wollen, ob die Beschwerdeführenden von Funk- und Kabelaufklärung betroffen sind und es sei festzustellen, dass es bestimmte Grundrechte, die wir aufgezählt haben, betrifft. Das sind im Wesentlichen dieselben Grundrechte, die Anna schon erwähnt hat im Zusammenhang mit der Vorratsdatenspeicherung. Die Problematik ist analog, insbesondere auch in Bezug auf auf verschiedene Berufsgeheimnisse, insbesondere das anwaltliche Berufsgeheimnis und auch auf den journalistischen Quellenschutz. Es ist ja in der Strafprozessordnung ein gewisser Schutz sogar noch vorgesehen, der Berufsgeheimnisse und des Quellenschutzes. Funktioniert in der Realität einfach nicht wirklich. Im Nachrichtendienstgesetz ist das noch viel rudimentärer, insbesondere der Schutz journalistischer Quellen oder dieser Kommunikation ist nicht einmal vorgesehen. Dieses Gesuch ist vom Nachrichtendienst materiell praktisch gar nicht behandelt worden. Die haben gesagt, die Beschwerdeführenden hätten darauf gar keinen Anspruch. Diesen Entscheid haben wir ans Bundesverwaltungsgericht weitergezogen, dass das mehr oder weniger bestätigt hat. Daraufhin haben wir Beschwerde ans Bundesgericht erhoben und das Bundesgericht hat das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aufgehoben und hat das Ganze wieder ans Bundesverwaltungsgericht zurückgewiesen. Das Bundesgericht hat in Anlehnung an die Rechtsprechung des EGMR gesagt, das Grundproblem ist ja, wenn ich von der Funk- und Kabelaufklärung betroffen bin, dann werde ich das konkret nicht wissen, das ist ja komplett heimlich und dementsprechend kann ich mich auch nicht direkt dagegen wehren. Die EMRK sieht aber vor, dass ich, wenn ich in meinen Grundrechten tangiert bin, ich eine effektive Beschwerdemöglichkeit dagegen haben muss. Und damit diese doch gewährleistet ist, sagt die Straßburger Praxis bei solchen Massenüberwachungsprogrammen, genügt es, wenn man eine gewisse virtuelle Betroffenheit als beschwerdeführende Person darlegt. Und dann müssen die Behörden oder je nachdem die Gerichte überprüfen, wie dieser Eingriff ist und wie insbesondere auch der Schutz dagegen ist. Also es müssen dann die Schutzmechanismen untersucht werden und insbesondere, und das hat das Bundesgericht ausdrücklich festgehalten, es genügt dann nicht einfach nur das Gesetz anzusehen, sondern es muss die Praxis dieses Überwachungsprogramms, also die Praxis der Funk- und Kabelaufklärung untersucht werden. Wie gestaltet sich diese und wie sind allfällige Mechanismen, die die Rechtmäßigkeit dieser Praxis sicherstellen sollen, wie wirksam sind diese effektiv in der Praxis? Das Verfahren, das ist Neuland in der Schweiz, dass das auf diese Art von einem Gericht überprüft wird, ein Massenüberwachungsprogramm. Dieses Verfahren ist jetzt im Gang. Das Bundesverwaltungsgericht ist daran, jetzt dieses Beweisverfahren durchzuführen und hat dabei insbesondere dann verschiedenen Behörden Fragen vorgelegt, einerseits dem Nachrichtendienst und dem ZEO, die mit der Durchführung betraut sind, aber auch verschiedenen Aufsichtsgremien, also der Geschäftsprüfungsdelegation der Eidgenössischen Räte, der Aufsichtsbehörde über den Nachrichtendienst, auch den Abteilungen des Bundesverwaltungsgerichts, die irgendwelche Entscheide fällen müssen, insbesondere welche Kabelaufträge genehmigen müssen und noch weitere Stellen. Diese Antworten sind dann eingegangen. Das große Problem war dabei unter anderem, einige Fragen sind praktisch gar nicht beantwortet worden. Und bei anderen Fragen haben es insbesondere der Nachrichtendienst und der ZDO so gemacht, dass sie einen Teil parteiöffentlich gemacht haben, also gesagt haben, das ist die Version, die man den Beschwerdeführenden auch schicken kann. Und hier ist noch eine Version, die bleibt intern, die ist nur für das Gericht bestimmt. Das betrifft Ausführungen in den Antworten, das betrifft auch etliche Beilagen, die mitgeschickt worden sind. Interessant war noch, dass der ZDO eine sogenannte Retrosuche erwähnt hat. Die Frage war dort, warum bewahrt ihr solche Daten einfach mal 18 Monate auf? Und dann haben die gesagt, ja, je nachdem weiß man ja nicht von Anfang an, welche Daten relevant sind. Diese Relevanz ergibt sich dann vielleicht erst mit der Zeit, wenn man weitere Daten hat. Und deshalb ist vorgesehen, dass man die Daten, die da rumliegen, jederzeit mit einer sogenannten Retrosuche noch einmal durchsuchen kann. Dass es diese Möglichkeit gibt, steht nirgends im Gesetz und davon hatten wir, auch von dieser Praxis hatten wir keinerlei Kenntnis. Wir haben einmal eine Stellungnahme eingereicht, wo wir eine weitergehende Offenlegung der Antworten und Beilagen gefordert haben und wo wir eine ganze Reihe von Ergänzungsfragen gestellt haben. Das Bundesverwaltungsgericht hat dann den verschiedenen Stellen wieder Fristen angesetzt, um darauf wiederum zu antworten. Diese Fristen sind im Moment offen. Bei dieser ganzen Diskussion und auch bei den Ergänzungsfragen ist etwas wiederum Thema, was eigentlich von Beginn weg Thema war. Der Nachrichtendienst legt, also macht Ausführungen, wie die Kabelaufklärung angeblich funktioniere und stellt das natürlich so dar, dass er das sehr zielgerichtet und quasi so minimalinvasiv machen kann und liefert da immer fiktive Beispiele, dass man zum beispielsweise schaue, dass man eine grenzüberschreitende Leitung auswähle, wenn man auf syrische Terroristenziele, die möglichst viel syrischen Datenverkehr führe, oder wie man auswähle, dass man bei grenzüberschreitenden Leitungen aus der Schweiz heraus, die gehen dann vielleicht nach Deutschland oder sonst in ein umliegendes Land, wie man dort ganz gezielt russischen Datenverkehr ausfiltern können. Gleichzeitig bleibt offen, auf welcher Ebene des Internets da überhaupt angesetzt wird und bei welchen Providern und wie das eingegrenzt wird. Da versucht man, uns im Dunkeln zu lassen. Also es wird einmal skizziert, wie das angeblich laufe und wie zielgerichtet. Wir haben das Ganze dann untersucht, auch mit anderen Fachleuten zusammen, haben sagen müssen, ja, das geht mit der Internet-Topografie einfach nicht zusammen. Also da kann man nicht einfach so feststellen, oder das gibt es gar nicht, dass da über ganz bestimmte Leitungen gehäuft Datenverkehr läuft, der letzten Endes um den halben Erdball geht. Auch das Problem, dass es nicht so leicht ist oder oft unmöglich zu eruieren, welche sind dann jetzt wirklich Schweizer, also in der Schweiz befindliche Kommunikationsteilnehmende, insbesondere bei serverbasiertem Verkehr. Also wenn ich zunächst verschlüsselt mit einem Server im Ausland kommuniziere, beispielsweise bei E-Mail, und dann kommuniziert er mit weiteren Servern und irgendwann kommt das dann wieder zurück in die Schweiz. Wie sollen die das herausfinden, wo jetzt die Kommunikationsteilnehmenden sitzen? Interessant ist auch, dass wenn man die Eingaben über die Zeit anschaut, dass sich die Darlegungen des Nachrichtendienstes eigentlich immer wieder verändert haben, sich teilweise widersprechen, was auch zeigt, also es ist teilweise eher Märchenstunde als dann eine wirkliche Darlegung der Fakten. Wir sind jetzt gespannt, wie das weitergeht, wie viele Aufschlüsse wir effektiv bekommen und ob dem wirklich nachgelebt wird, dass man eben die Praxis dieser Massenüberwachungsprogramme ausleuchten muss und wirklich effektiv überprüfen muss, was die verschiedenen Aufsichtsgremien hier leisten. Gut, das wäre mal der Teil unserer Präsentation. Dann können wir gerne weitergehen zu Fragen.
Herzlichen Dank für die Einführung. Nehmt Platz. Selbstverständlich dürft ihr euch gerne einschalten, melden, wenn ihr wollt, aber müsst ihr euch einfach bewusst sein, dass das Internet inklusive Nachrichtendienst und Kabelaufklärung unter Umständen mithören. Sonst dürft ihr gerne nach der Beendigung des Streams euch melden. Jetzt habt ihr das, glaube ich, auch heute im Vortrag habt ihr beide Wörter verwendet und in Blogposten so zum Thema steht es auch so. Also es gibt, manchmal spricht ihr von einer Beschwerde und manchmal von einer strategischen Klage. Was ist der Unterschied? Oder was ist das Richtige? Oder wieso geht beides?
Ja, also strategische Klage, würde ich sagen, ist ein Überbegriff. Und dort ist vor allem die Betonung, dass es eben strategische Verfahren sind. Es geht ja nicht primär oder nur darum, dass diese Handvoll Beschwerden, die Führenden in jedem Fall, in den beiden Fällen jetzt einfach Recht bekommen, sondern wir wollen damit ja wirklich etwas bewegen, dass diese Massenüberwachungsprogramme gestoppt werden. Und wir wollen auch ein Bewusstsein schaffen, dass diese Massenüberwachungsprogramme existieren und was das für Auswirkungen hat. Also dass man beispielsweise eben nicht sicher kann, dass die Kommunikation irgendwie mitgehört wird und vielleicht gegen einen verwendet wird und dass nicht einmal das Berufsgeheimnis und der journalistische Quellenschutz davor sicher sind. Und auch darauf hinweisen, auf die abschreckenden Effekte, den sogenannten Chilling-Effekt, der mit solchen Programmen verbunden sein kann, was dann das Kommunikationsverhalten aller Leute beeinträchtigen kann.
Habt ihr dann Personen speziell ausgesucht, um die strategische Klage strategisch geschickt zu machen? Oder habt ihr einfach 5 DGS-Mitglieder oder ich weiß nicht, wie gewählt? Oder wie geht man dann vor? Oder was macht das dann speziell strategisch?
Wir haben uns überlegt, bei welchen Personen wir die Betroffenheit besonders plastisch darlegen können. Da sind natürlich etliche Leute von der DigiGES und aus dem Umfeld. Also das können netzpolitische Aktivistinnen und Aktivisten sein, weil die stehen ja in einem Austausch, die exponieren sich, die wollen aber sicher auch sich austauschen können mit anderen, ohne dass irgendwelche Behörden mithören etc. Und wir haben dann aber auch Journalistinnen und Journalisten und, wenn ich es recht in Erinnerung habe, einen Anwalt ausgewählt. Weil eben auch der journalistische Quellenschutz und das Anwaltsgeheimnis betroffen ist. Und unsere Einschätzung ist, gerade dort ist es so, also aus behördlicher oder gerichtlicher Sicht muss man sich dann entscheiden. Entweder man lässt solche Massenüberwachungsprogramme zu oder man gewährt diesen Schutz. Aber dass man Massenüberwachungsprogramme laufen lässt und gleichzeitig die Berufsgeheimnisse und den journalistischen Quellenschutz gewährleistet, das funktioniert einfach nicht. Also ein Beispiel des Quellenschutzes, also wie Anna gesagt hat, oder schon die Kommunikation an sich, die Tatsache, dass die stattfindet und eben eine journalistische Quelle und einen Journalisten oder eine Journalistin betrifft, schon das ist geschützt aus gutem Grund. Und sobald die Daten dann eben beim Nachrichtendienst oder bei den Strafverfolgungsbehörden sind, und die davon Kenntnis erlangen, dann ist der Senf quasi aus der Tube. Das kann man nicht mehr rückgängig machen. Und so muss man sich entscheiden. Und wenn man diese Grundrechte gewährleisten will, diese Programme abschaffen.
Also wäre nicht mal möglich, bestimmte Leute auszuschließen. Also ihr habt Glück, ihr seid um Berufes wegen vom Massenüberwachungsprogramm ausgeschlossen. Ich habe kein Glück. Aber in dem Moment, wo ich euch kontaktiere, sei es auch nur euch, um euch zum netzpolitischen Abend einzuladen, wäre das ja dann ein Verstoß gegen das Anwaltsgeheimnis. Das heißt, man müsste zuerst einmal feststellen, dass ich jetzt mit Anwälten kommuniziere. Und ja, dort beginnt das eigentlich dann schon, da ist auch schon das Problem aufgetreten, sage ich mal. Obwohl ich sonst ja überwacht werden dürfte, weil ich keinen Beruf habe, der auszunehmen wäre.
Ja, das stimmt. Und ich, also beim anwaltlichen Berufsgeheimnis wäre es vielleicht noch eher möglich, wenn man dort die Personen rausnehmen könnte. Aber wie Vicky gerade gesagt hat, beim journalistischen Quellenschutz stellt sich das Problem viel eher, weil ja eben dort schon per se die Kommunikation geschützt sein muss. Also dürfte gar niemand wissen, dass diese Person unter den journalistischen Quellenschutz überhaupt fällt. Das wäre ja gerade der Witz, wenn alle Journalistinnen dann erfasst werden würden als, das sind Journalistinnen, die dürfen nicht unter die Massenüberwachung fallen. Das selbst fällt schon unter den Schutz. Also dort ist das überhaupt nicht möglich.
Wir müssen alle Investigativjournalisten sein, dann dürfen wir nicht mehr überwacht werden. So ist es nicht ganz und noch nicht ganz. Es sind jetzt 2 Beschwerden am Laufen. Beide haben das Ziel, Massenüberwachung zu stoppen. Ähnliche Begründungen. Muss man beides einzeln bekämpfen oder ist das auch eine spezielle Entscheidung, die ihr getroffen habt? Oder es wäre ja vielleicht auch einfacher, einmal beides abzuarbeiten und dann wäre es erledigt. geht das gar nicht aus rechtlichen Gründen oder habt ihr da andere Überlegungen angestellt?
Also die muss man einzeln bekämpfen, das kann man nicht zusammenlegen. Und wie ja gerade schon die Vorratsdatenspeicherung, also ich weiß nicht, ob das genau ganz klar wurde, aber jetzt in dem Verfahren sagt die Schweiz sogar, dass innerhalb von Verfahren von der Vorratsdatenspeicherung unterschieden werden muss zwischen einem verfahrensrechtlichen Teil und einem strafprozessrechtlichen Teil. Also selbst dort sagen sie, jetzt kann man nur etwas von beidem anschauen. Also innerhalb vom gleichen Verfahren wird jetzt hier noch aufgeschlüsselt und drum wäre es zwei ganze Verfahren, das sind thematisch trotzdem unterschiedliche Sachen, die man einzeln einklagen muss. Außerdem ist das eine ja beim Nachrichtendienst und das andere beim Dienst ÜPF, also dem Dienst für Überwachung von Post- und Fernmeldeersten, auch zwei ganz unterschiedliche Behörden.
Ja, ich dachte, der Nachrichtendienst kann beides, aber vielleicht habe ich das falsch.
Die Daten auswerten, ja. Ja,
würde er auch dürfen.
Genau.
Also mindestens der wäre doppelt betroffen.
Genau.
Ja, und kannst du das nochmals den Unterschied nochmals erklären für Nicht-Juristen, wie zum Beispiel mich, zwischen dem, was hast du gesagt, zwischen dem Verfahrensrechtlichen und dem
Straf. Ja. Ja, es war irgendwie, ist hier noch eine Folie verloren gegangen. Also beim Gesuch wurden zwei Sachen ersucht. Einerseits, also das wurde beim Dienst ÜPF ersucht und die Personen haben ersucht, dass der Dienst ÜPF den Fernmeldeanbieterinnen, also zum Beispiel Swisscom, verbietet, also erstens die Daten zu speichern von den Gesuchstellenden und dann zweitens, dass er ihnen verbietet, dass sie die Daten dann weiterleiten an zum Beispiel Strafverfolgungsbehörden. Und jetzt das Zweite, das Weiterleiten an Strafverfolgungsbehörden, das wäre der strafrechtliche Teil, weil dann, das passiert erst dann, wenn ein Verdacht auf ein Vergehen oder Verbrechen vorliegt. Und dann kommt eben, das wird in der StPO, also im Strafprozess, in der Strafprozessordnung geregelt. Und das andere, das erste Gesuch, dass quasi die Daten erhoben werden und gespeichert werden, per se, das passiert ja nur bei der Fernmeldeanbieterin, das bleibt dort, bis die Anfrage kommt. Und das wird im BÜPF, also im Bundesgesetz über Überwachung von Post und Fernmelde, geregelt und das wäre der verwaltungsrechtliche Teil, was überhaupt gespeichert werden darf.
Ja, ich sehe den Unterschied. Ich frage mich gerade, wieso liegt Ihnen so viel daran? Also haben Sie das Gefühl, weil man dann beide einzeln betrachtet, könnte man beide durchbringen? Oder, also schlussendlich bricht das System eigentlich auch zusammen, wenn einer der beiden Teile oder einer der beiden Blickwinkel darauf nicht mehr vorhanden ist, oder? Oder was habt ihr? Klar, ihr wisst nicht, was die Gegenseite denkt, aber ihr könnt ja darüber spekulieren oder euch Gedanken machen, wieso sie auf das gekommen sind.
Es ist so, dass ein Teil der Probleme spielt sich dann vor allem im strafprozessualen Bereich ab. Und ich denke, dass es dem Bundesgericht und der Schweiz nicht daran gelegen ist, dass das groß zum Thema wird. Dort sind eigentlich die gravierendsten Probleme, eben das mit dem Quellenschutz. Das entsteht dann, wenn es bei der Behörde, bei der Strafverfolgungsbehörde landet und die sehen, aha, die beiden haben miteinander kommuniziert. Und ich denke, deshalb ist das auseinanderdividiert worden. Umgekehrt ist es so, dass wir nicht nur bekämpfen möchten, dass die Daten erfasst werden und dann für 6 Monate beim Provider rumliegen. Also das ist schon Eingriff genug und auch nicht gerechtfertigt. Sondern wir sagen uns, ganz wesentlich ist es eben, wie Anna schon gesagt hat, zu welchem Zweck. Und der steht ja schon fest. Die machen ja das nicht einfach so. Die Daten fallen einmal an im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Provider, zum Teil im Zusammenhang mit der Rechnungsstellung. Aber dass man dann sagt, und diese Daten, das ist ja ganz genau festgelegt, die müssen jetzt aufbewahrt werden und technisch in dieser Form zur Verfügung gestellt. Das ist ja dann für die Verwendung im Strafprozess. Und deshalb kann man eigentlich nur beurteilen, was diese Aufbewahrung für einen Grundrechtseingriff mit sich bringt und wie schwer der wiegt, wenn man diesen Zweck und alles, was daraus folgt, damit berücksichtigt. und da, eben die diese ganzen Problematiken wieder einbezieht, also dass man da schon landet völlig ohne Anlass und dass es dann nur den Verdacht auf relativ geringfügige Delikte braucht, also es ist nicht schwere oder schwerste Kriminalität Voraussetzung, sondern Vergehen. Und in einem Fall, also jegliche Begehung von Delikten übers Internet reicht beispielsweise auch aus. Dann gehen die Daten raus und können verwendet werden und eine effektive Prüfung, ja, ist es das im Einzelfall verhältnismäßig? Erstens ist das schon falsch vorgegeben vom Gesetz, wo gesagt wird, ja, Vergehen genügen schon. Und zweitens muss man sagen, in der Praxis wird diese Prüfung gar nicht wirklich vorgenommen. Da wird allergrößtenteils wird das einfach durchgewinkt.
Ja, also ich glaube, dass die Strategie ein bisschen wäre, zu sagen, es geht hier nur um die Datenspeicherung quasi und der Rest ist nicht zu beurteilen und die Datenspeicherung ist ja nicht so schlimm. Und ihr sagt, die Datenspeicherung ist vielleicht nicht so schlimm, finde ich zwar auch nicht gut, aber sie wird eigentlich erst schlimm, wenn man weiß, zu welchem Grund es ist. Also das ist der Mechanismus, der hier versucht, das zu bekämpfen in diesem Fall.
Genau.
Gut, wir haben jetzt gesagt, es sind zwei verschiedene Verfahren am Laufen, das nochmals versucht gesplittet zu werden. Sie haben trotzdem gewisse Gemeinsamkeiten. Eines ist auch ist schon weiter. Denkt ihr, dass das eine Verfahren das andere beeinflussen wird? Oder sind die wirklich am Ende total unabhängig und man muss zweimal den ganzen Weg gehen?
Ja, die Frage ist jetzt zunächst einmal, also das zweite Verfahren ist ja noch in der Schweiz hängig und wie gehen die damit um? Und das Bundesgericht hat ja immerhin dort die Rechtsprechung zu Massenüberwachungsprogrammen im nachrichtendienstlichen Bereich, wo in jüngerer Zeit und kurz vor diesem Bundesgerichtsentscheid zwei ganz wichtige Entscheide von Straßburg dazugekommen sind, insbesondere der Big Brother Watch-Fall, die haben das dann übernommen und gesagt, liebes Bundesverwaltungsgericht, das ist die Vorgabe, so müsst ihr das jetzt auch prüfen. Und von daher kann es natürlich sein, wenn dann der Vorratsdatenspeicherungsfall entschieden ist, dass dann das auch wiederum Auswirkungen hat. Gleichzeitig ist es beim Bundesgericht insbesondere immer die Frage, wie gewillt ist es dann wirklich die Straßburger Rechtsprechung effektiv umzusetzen oder inwieweit sucht sie dann einen Weg daran vorbei. Also da habe ich schon andere Erfahrungen gemacht, wo ich gedacht habe, ja gut, das interessiert die jetzt nicht wirklich. Die wollen das einfach so halbwegs begründen, dass es gut aussieht. Und auch bei der Vorratsdatenspeicherung, da gibt es zwar noch keinen wirklich einschlägigen Entscheid aus Straßburg, aber es gibt doch immerhin mehrere klare Entscheide des EuGH, des Europäischen Gerichtshofs, der für die EU zuständig ist, wo klar gesagt worden ist, diese anlasslose Massenüberwachung, das geht nicht. Und das hat das Bundesgericht auch referiert in seinem Entscheid und hat dann aber ein bisschen eine Slalomfahrt gemacht und an irgendeiner Stelle sinngemäß mehr oder weniger gesagt, ja, diese EuGH-Rechtsprechung hat ja schon eine gewisse Relevanz, auch für die Schweiz, aber das umzusetzen, was der EuGH da will, stattdessen, das geht ja auch nicht so einfach. Und ja, wir haben halt dieses System jetzt einfach in der Schweiz und das ist ja auch für etwas gut und dabei bleibt es jetzt.
Gut,
ja. Es ist ein bisschen zugespitzt, aber sinngemäß ist es etwa das, was das Bundesgericht unter anderem bringt, um die Beschwerde abzuweisen.
Jetzt im Fall vom EuGH kann das Bundesgericht ja dann irgendwie auch noch sagen, ja, wir sind ja ähnlich, aber EuGH ist ja dann doch nicht bindend für die Schweiz, aber ich glaube, das EGMR wäre bindend für die Schweiz. Also da wird es dann ein bisschen schwieriger, um rundherum zu gehen, oder? Oder denkt ihr, oder ja, ist damit zu rechnen, dass es auch da dann, weiß nicht, irgendwelche Umwege, Tricks, weiß nicht, was es gibt?
Ja, also die Gerichte würden das dann schon beachten. Interessant wird es dann, was passiert in der Realität und was passiert im Gesetzgebungsverfahren. Und dort, denke ich, wird dann eine Diskussion wieder losgehen. Oder was ist jetzt noch möglich und was ist nicht möglich? Und das ist dann natürlich nicht nur direkt juristisch, sondern das ist dann auch in dem Sinn politisch, als dass halt das Parlament darüber entscheidet. Und das kann auch schwierig werden. Also diese Erfahrung haben wir in der Schweiz unter anderem machen können im Zusammenhang mit Asbest. Dort ist das Problem, dass wenn man gegenüber Asbest exponiert ist, kann es praktisch Jahrzehnte werden, bis man schwer daran erkrankt, deswegen erkrankt und stirbt. Und die normalen Verjährungsfristen sind da längst um, bis das nur mal auftritt. Und dann hat das Bundesgericht gesagt, ja, die Verjährungsfrist in dem Fall ist halt 10 Jahre, die ist längst vorbei und fertig. Pech. Und dann hat Straßburg gesagt, nein, das kann es nicht sein. Und seither ist jetzt ein Hin und Her, was die Schweiz damit macht. Und das ist, also kurz gesagt, auf der politischen Ebene nicht wirklich schön.
Das bringt mich eigentlich auch zur Frage, wer setzt am Ende das durch? Also einen Gerichtsentscheid. Jetzt sagen wir mal, innerhalb der Schweiz haben wir eine Polizei, die für die Durchsetzung der Gesetze guckt, sage ich jetzt mal, im weiteren Sinn. Aber was ist ein Gerichtsentscheid vom EGMR? Also wer würde das überhaupt umsetzen? Also schön, dass die Gerichte nachher beachten, aber ja, und was wäre der Weg, wenn wir das Gefühl haben, es wird jetzt nicht das Urteil akzeptiert?
Es hat eine direkte Ebene und da kommt dann eben die strategische Ebene wieder rein. Wenn Straßburg eine Beschwerde gutheißt, dann bedeutet das in erster Konsequenz, dass das Bundesgericht sein eigenes Urteil revidieren muss und ein neues Urteil fällen, das dem Urteil aus Straßburg entspricht. Das betrifft dann aber direkt nur diese Beschwerdeführenden. Gut, es wird wohl schwierig, technisch von praktisch der gesamten Schweizer Bevölkerung weiterhin die Vorratsdaten aufzubewahren, nur von diesen paar Beschwerdeführenden nicht. Ich weiß nicht, was dann passiert. Aber mehr ist die direkte Konsequenz nicht. Und nachher ist die Frage, ja, was machen die Provider? Was machen die Strafverfolgungsbehörden und was macht die Politik? Und da geht das Feld dann wieder weiter auf. Aber das wird dann auf dieser Ebene abgehandelt. Also es geht nicht das Bundesgericht hin und sagt, jetzt müssen aber alle Provider für alle Daten so und so vorgehen. Sondern die revidieren den Entscheid nur in Bezug auf die Beschwerdeführenden.
Das würde aber unter Umständen heißen, dass jeder quasi wieder als Beschwerdeführerin oder Beschwerdeführer auftreten muss, würde wahrscheinlich nicht mehr bis Straßburg gehen, weil schon beim, weiß ich gar nicht, was die unterste Stufe ist, das Bezirksgericht oder weiß nicht was, würde schon sagen, ja. Ah ja, das Bundesgericht hat ja das schon mal so entschieden, ist in diesem Fall gleich, aber es müsste im Extremfall jede Person dann wieder für sich selber Beschwerde heben, oder? Das wäre eigentlich vom besten Outcome der Worst Case, sage ich jetzt mal. Oder...
Ja, im Prinzip schon. Also es gibt dann die Möglichkeit, also und das müsste dann sehr leicht sein, um Recht zu erhalten, ob man dann den Provider einklagt oder wieder ein Gesuch beim Dienst üb stellt. Ich weiß nicht, gibt dann verschiedene Möglichkeiten. Aber das müsste dann einfach durchzusetzen sein. Vielleicht richten wir dann wieder für den Datenauskunftsgenerator einen Gesuchs- oder Beschwerdegenerator ein. Da werden die eingedeckt mit Klagen. Aber die werden dann schon realisieren, sie direkt irgendetwas machen müssen, weil es jedenfalls auf die Länge nicht mehr so aufrechterhalten werden kann.
Das heißt, wir würden wahrscheinlich auch ein neues Vorratsdatenspeicherungsgesetz beziehungsweise dieser Teil vom ÜPF müsste dann neu überarbeitet werden.
Genau, aber das wäre dann der politische Prozess.
Das ist dann wieder die Frage, wie stark wird da der EGMR-Entscheid dann berücksichtigt. Ja. Im schlimmsten Fall müsste man dann mit dem neuen Gesetz wieder einklagen, oder? Also das wäre eigentlich dann auch der andere Super-GAU, den wir haben könnten. Jetzt das EGMR ist ein europäisches Gesetz oder Europäischer Gerichtshof, so. Der Entscheid gilt wahrscheinlich nicht nur für die Schweiz, oder? Also wenn das EGMR sagt, nicht Vorratsdatenspeicherung, dann sind uns viele andere auch noch dankbar. Oder?
Ja, wobei die meisten Länder der EU haben ja, also dort hat der EuGH das ja schon entschieden. Also die haben ja alle schon quasi vom EuGH die
die EU-Länder, die
Richtlinie,
stimmt.
Also der, ja, den Weg, stimmt, vorgegeben. Ja.
Also es ist nur für die europäischen, nicht EU-Länder noch, wie wir die den Umweg jetzt in diesem Punkt gehen müssen oder dürfen. Die Kabelaufklärung könnte in dem Fall, wenn ich es richtig verstanden habe, am Ende aber auch beim EGMR enden.
Ja, damit ist selbstverständlich zu rechnen. Also im Moment ist es recht viel offener, was da innerstaatlich geschieht, ist mein Eindruck, als bei der Vorratsdatenspeicherung. Aber das sage ich jetzt retrospektiv, nachdem ich den abschließenden Bundesgerichtsentscheid zur Vorratsdatenspeicherung kenne. Aber immerhin, jetzt muss das Ganze mal untersucht werden und es muss neu beurteilt werden, und zwar gründlich, was das heißt. Aber ob dann die Gerichte doch einfach einen Weg suchen, um zu erklären, doch, wir haben das jetzt untersucht und das ist schon in Ordnung, oder ob sie sagen, nein, also wir sehen es, die Eingriffe gehen so weit und sind nicht zu rechtfertigen, das ist jetzt noch offen. Wobei dort ist dann auch wieder die spannende Frage, insbesondere mit dem journalistischen Quellenschutz und den Berufsgeheimnissen. Was machen die dort? Dort ist das Bundesgericht natürlich schon um die Schanze herumgefahren, indem sie gesagt haben, den strafprozessualen Teil müssen wir hier nicht beurteilen. Und das Problem steckt natürlich primär in diesem Bereich. Und das Ausweichmanöver wüsste ich jetzt nicht, wie man es bei der Kabelaufklärung fahren könnte.
Gut für uns. Habe ich vergessen, was ich sagen sollte? Genau. Ihr habt gesagt, bei der Kabelaufklärung hat das NDG, musste das NDG Antworten liefern. Und ich weiß nicht mehr den Begriff, den ihr verwendet habt, aber einfach gesagt, es gibt Antworten, die ihr auch sehen dürft und Antworten, die nur das Gericht sehen darf. Das ist vielleicht eine Leinfrage, aber ist das normal? Kann man das in jedem Prozess so machen oder ist das NDG Special? Oder?
Nein, das gibt es sonst nicht. Also normalerweise ist es so, rechtliches Gehör, alles im Verfahren ist parteiöffentlich und ich muss ja dann auch wieder die Möglichkeit haben, zu irgendwas Stellung zu nehmen, und der Nachrichtendienst, der hat zum Teil wirklich Sachen verzapft, wo ich sagen muss, nein, das kann ja wahrscheinlich nicht sein. Das hat er jetzt vielleicht auch im nicht parteiöffentlichen Teil. Das Problem hier ist, dass es natürlich sehr in die Details geht dann, oder gehen kann zum Teil. Und der Nachrichtendienst führt dann ins Feld, ja, wir sind der Geheimdienst, wir müssen gewisse Sachen auch geheim machen können. Es kann nicht sein, dass wir uns jetzt über dieses Verfahren komplett in die Karten schauen lassen müssen. Und da werden die Gerichte sicher sagen, ja, bis zu einem Punkt, gewissen Punkt ist das legitim und werden das schützen. Wichtig ist aber, dass dieser Punkt nicht weitergesetzt wird, als es wirklich notwendig ist. Und ich muss schon sagen, also zum Teil macht man da einen Zirkus um den Geheimdienst, der absolut unnötig ist. Also beispielsweise bei der Vorratsdatenspeicherung, da hatten wir diese Diskussion nicht. Da könnte man sie ja auch führen, oder? Und sagen, ja, also wenn man zu genau jetzt weiß, welche Vorratsdaten anfallen und wie überhaupt genutzt werden können, dann kann sich ja das gesamte organisierte Verbrechen darauf einstellen. Das sagt man dort nicht und mit gutem Grund nicht. Und auch beim Nachrichtendienst könnte man von daher sicher viel weitergehen, ohne dass jetzt das irgendwie tangiert würde. Und es gab ja auch schon in Ländern, jetzt insbesondere mit all dem, was Snowden aufgedeckt hat, gab es ja Untersuchungen der geheimdienstlichen Tätigkeit. Und dort ist auch sehr vieles dann offengelegt worden, war natürlich in vielen Ländern auch ein zähes Ringen, aber da ist vieles offengelegt worden, wo man dann jetzt sagen kann, das war möglich, ohne dass der Geheimdienst dann ineffektiv wurde. Und man muss es eben immer abwägen gegenüber dem Interesse der Beschwerdeführenden, diese Beschwerde wirksam führen zu können und letztlich in ihren Grundrechten auch geschützt zu sein.
Obliegt es dann dem Gericht, in dem Fall dem Bundesgericht, zu sagen, ob es akzeptiert, dass gewisse Teile der Beschwerdeführerin oder Beschwerdeführerin nicht zu Gesicht bekommt? Oder ist das, wenn das eine Partei so verlangt, dann ist das so gegeben?
Nein, das wird jetzt das Bundesverwaltungsgericht schon noch einmal anschauen. Und ich habe auch schon Verfahren gehabt, wo wir diese Diskussion hatten mit dem Nachrichtendienst, aber auch mit anderen Bundesbehörden. Und da habe ich schon so erlebt, dass ein Stück weit das Bundesverwaltungsgericht dann noch nachgehakt hat und gesagt hat, nein, also diese Eingabe müsst ihr jetzt nochmals schreiben und ein bisschen mehr Substanz liefern. Wichtig ist einfach, dass das Bundesverwaltungsgericht das jetzt wirklich anpackt im laufenden Verfahren, nicht so in der Luft hängen lässt, aber an einem gewissen Punkt. Und dann eines Tages liegt der Fall bei denen, um das Urteil zu schreiben, oder alle Richter diskutieren dann mit. Und dann sagt man, ja gut, also dieses ganze Beweisverfahren ist jetzt halt vorbei und jetzt schreiben wir einfach so mit dem Ergebnis, was wir da gekriegt haben, weiter.
Das heißt, es könnte aber in dem Fall auch sein, dass ihr noch Informationen bekommt, die jetzt ihr eigentlich noch nicht bekommen habt.
Das hoffe ich sehr.
Ja. Da ist schon wieder ein Fall verloren, das gibt es gar nicht.
Das kommt sich gerade in Fürg.
Ja. Ach so, ich wollte noch was fragen.
Ich habe zwei Fragen. Die erste, seit Snowden ist ja viel mehr Verschlüsselung auch für den Datenverkehr im Internet vorhanden. Wie funktioniert die Suche nach Begriffen in verschlüsselten Texten? Können die überhaupt noch was finden? Das ist eigentlich klar, aber es ist ja Suche nach Stichworten. Und wenn es keine Stichworte zu sehen gibt, dann was machen die?
Also es gibt Vorschriften, die besagen, wenn es um eine Verschlüsselung geht, die der Provider selber angebracht hat, muss er die entfernen und dann die Daten liefern. Aber es sind natürlich sehr oft dann Daten, die nicht von diesem Provider selber verschlüsselt sind, wenn sie verschlüsselt sind. Und dann wird es tatsächlich in der Regel nicht möglich sein, inhaltlich jetzt diesen Verkehr dann auch zu erfassen. Es bleiben aber doch immerhin die Metadaten. Die können natürlich auch sehr interessant sein, wobei auch dort die Frage ist, wie viel gibt es her, oder wenn es serverbasierter Verkehr ist. Aber je nachdem ist dann vielleicht Absender und Empfänger doch immerhin noch erkennbar. Und dann wird man sich darauf konzentrieren, das auszuwerten. Und das kann ja auch sehr weit tragen. Also man hat ja, die USA haben ja ihre Killerdrohnen teilweise basierend auf Metadaten entschieden, wo diese Killerdrohnen hinfliegen.
Okay, also kann auch gar keine Filterung nach Stichworten stattfinden, wenn es Metadaten sind, weil der Inhalt ja fehlt.
Ja, also außer es wären dann Suchbegriffe, die sich auf diese Metadaten konzentrieren, aber sonst nein.
Die zweite Frage wäre eine Grundsatzfrage. Wie ich das verstanden habe, wenn man ein Grundrecht verletzt, muss es abgewegt werden mit der Schwierigkeit eines Verbrechens. Zum Beispiel ein Mord ist, dann kann man eher sagen, um das aufzuklären können, muss man ein Grundrecht verletzen als für Taschendiebstahl. Wie ist das, ab welchem Zeitpunkt kann man jetzt auf diese Daten zugreifen? Das hörte sich an, als wäre es auch sehr triviale Sachen für die erste Sache da.
Ja, das ist so. Bei der Vorratsdatenspeicherung ist die Schwelle tatsächlich sehr tief. Also Verbrechen und Vergehen. Und also da sind dann auch relativ lapidare Delikte. Weiß nicht, kommt mir jetzt ein griffiges Beispiel in den Sinn gerade. Aber das können natürlich tatsächlich relativ einfache Diebstähle sein. Also in der Praxis sind es dann oft auch Drogendelikte, aber wirklich auch geringfügige Drogendelikte. Also da ist man dann sofort mit Vorrats, also mit Überwachungen und der Nutzung von Vorratsdaten zur Hand, wahrscheinlich Nötigung beispielsweise auch.
Also wenn ich jetzt heute Abend heimgehe hier ohne mein Portemonnaie, dann gehe ich zur Polizei und sage, ich war 2 Stunden hier, in diesen 2 Stunden wurde es hier geklaut, wir haben keine Tickets verkauft, wir wissen nicht, wer hier war. Könnt ihr mal mit Vorratsdatenspeicherung schauen, wer genau 2 Stunden lang in dieser Funkzelle war? Wegen meinem Portemonnaie, reicht das schon? Oder ist das dann doch die Schwelle zu tief?
Im Prinzip würde es reichen. Also da müsste man ja einen sogenannten Antennensuchlauf machen. Also man müsste von allen Providern, die hier in der Umgebung eine Funkantenne haben, müsste man die Daten herausverlangen, welche Geräte waren in der Zeit an der Funkantenne. Und diese Möglichkeit gibt es. Also es ist dann Rasterfahndung in Vorratsdaten. Dort, und das ist nur in der Verordnung geregelt, also steht nirgends, dass da die Schwelle höher wäre. In der Praxis ist es so, dass man das viel seltener verlangt. Also das würde man jetzt für so ein Delikt nicht verlangen, weil es ist, da muss man aber ehrlicherweise sagen, es ist dann vor allem der finanzielle und personelle Aufwand, der dazu führt. Also dass man das relativ hoch ansiedelt und dass man dort auch nicht austestet, wo die unterste Schwelle wäre, die das Gericht zulässt. Weil dann kommen dann sehr viele Daten, man muss den Providern auch relativ viel für diese Daten zahlen und da würden bei der Polizei Beamtinnen und Beamten eine ziemliche Zeit damit verbringen müssen, das auszuwerten. Dann sagt man, nein, sorry, für dein Portemonnaie machen wir das nicht.
Gut, wir haben vorher darüber gesprochen, dass während dem Verfahren neue Sachen hervorgekommen sind, unter anderem auch die Retrosuche. Beeinflusst das jetzt das Verfahren oder könnt ihr sonst noch Kapital daraus schlagen? Oder muss man für das jetzt nochmal ein extra Verfahren machen, weil der Nachrichtendienst ja jetzt noch etwas macht, das nicht im Gesetz steht, wenn ich das richtig verstanden habe? Oder hat das Konsequenzen? Ja, welche?
Es bleibt ja letztlich im gleichen Rahmen. Es ist das gleiche Überwachungsprogramm, das jetzt überprüft werden muss und wo man auch eben die Praxis überprüfen muss. Also das werden wir laufend thematisieren können. Und es geht natürlich darum, jetzt wirklich auch einmal zu erfahren, wie sind wir potenziell alle betroffen, beziehungsweise wo stimmen eben die Beteuerungen des Nachrichtendienstes, dass man das nur sehr begrenzt und sehr zielgerichtet einsetzt, eben nicht. Und wo müssen wir doch alle damit rechnen, dass wir vielleicht einmal in so einem Programm landen. Und wir wollen natürlich wissen, was macht er konkret und was macht er nicht. Und wir wollen auch die Problematik etablieren, welches sind dann wirklich die Grundrechtseingriffe und wo schreckt das die Leute von der Nutzung der Kommunikation ab. aber wo funktioniert es eben vielleicht auch nicht so toll, wie es der Nachrichtendienst dauernd darstellt. Und dann sind dann vielleicht die Eingriffe größer, weil wenn es nicht so zielgerichtet geht, dann muss man halt einfach mehr Datenverkehr absaugen. Umgekehrt kann man dann vielleicht aber auch sagen, ja gut, wenn es nicht so gut funktioniert, dann ist die Effizienz ja auch nicht so groß. Und dann kann das öffentliche Interesse, diese Programme überhaupt durchzuführen, also dieses Interesse würde dann an Gewicht verlieren.
Willst du noch Fragen?
Ich habe eine Anmerkung zur ersten Frage von vorhin wegen der Durchsuchung der Daten, der verschlüsselten Daten in der Kabelaufklärung. Also es geht, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber es geht da um alle elektronische Kommunikation und das nicht alles verschlüsselt, so beispielsweise E-Mail. Die meisten Leute verschlüsseln ihre E-Mails nicht oder SMS ist ein anderes Beispiel.
Ja, danke für diesen Hinweis. Ich kann dazu noch ergänzen, was offensichtlich auch gemacht wird, ist das Abhören von Internettelefonie via Kabelaufklärung mitsamt Sprachanalyse. Und die ist in der Regel ja auch nicht verschlüsselt.
Wenn wir so von wegen alle Kommunikation haben, ihr habt gesagt, das Post- und Fernmeldewesen muss die Post auch. Die Briefe oder mindestens die Adressen, die sieht ja auch auf dem Brief, wer, also wenn der Absender draufsteht, wer hat wem geschrieben, das für 6 Monate speichern. Und die Paket bei DHL geht das auch unter Vorratsdatenspeicherung.
Ja, das ist tatsächlich so, dass auch der Postverkehr dem unterliegt. Also dort ist es so, dass nicht bei allem was da bei der Post verschickt ist, fallen überhaupt entsprechende Daten an. Aber es gibt natürlich einige Daten, die anfallen und die müssen genau gleich 6 Monate vorgehalten werden.
Also nicht einmal die Post hilft uns hier aus dem Weg. Ich sehe, wir haben hier viele Fragen im Raum. Ich glaube, wir machen es uns gemütlicher und diskutieren ohne Stream weiter. Wir verabschieden uns daher vom Stream-Publikum. Nicht ohne diesem noch kurz zu sagen, wann es weitergeht. Wir machen jetzt erst Sommerpause. Dann im Herbst haben wir 3 Termine. 21. September ist der nächste. Da diskutieren wir über Cybersicherheit. Gerade dieser Tage ein Thema mit den lahmgelegten Servern von SBB und anderen bundesnahen oder bundeseigenen Betrieben. Das dürfte dann wieder aufkommen. Und im November sprechen wir über digitale Souveränität. Den Oktober ist noch als Surprise-Datum festgehalten. Ich glaube, die meisten von euch, die heute Abend hier sind, kennen die digitale Gesellschaft schon sehr gut. Sollte sie jemand Neues haben, wir sind nicht nur am netzpolitischen Abend, sondern werden auch über Newsletter, Podcast oder andere Treffen erreichbar. Wir sind auf diversen Social-Media-Kanälen verfügbar. Und wenn ihr das alles super findet und euch noch ein bisschen mehr als nur zuhören wollt, sondern mehr mitmachen möchtet, dann könnt ihr das sehr gerne unter digides.ca/ich-mache-mit. Das wäre es für heute von hier. Herzlichen Dank noch einmal an Vigi und Anna fürs Herkommen. Ja, finde ich auch, haben einen Applaus verdient. Auch euch hier und im Stream herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr im September wieder mit dabei seid.